SWR 2 Zeitgenossen.
Guten Tag, Frau Neubauer.
Hallo.
Corona beherrscht ja gerade irgendwie unser aller Leben. Wie geht's Ihnen denn in der Pandemie? Wie hat die Pandemie Ihr Leben verändert?
Mein Leben als Luisa Neubauer, als Person, als Studentin, natürlich wie alle einmal auf den Kopf gestellt. Und das heißt, auch bei mir natürlich eine ganz andere räumliche Entschleunigung eingesetzt. Ich mache mir viel mehr Gedanken um die Gesundheit von Menschen in meinem Umfeld. All das erlebe ich natürlich auch als Privatperson. Als Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Corona-Pandemie nochmal ganz andere Auswirkungen gehabt. Unter anderem, dass wir nun mal jetzt in einer komplett anderen Grundkonstellation politisch aktiv sind, in einer anderen Gegenwart mobilisieren und in einem ganz anderen krisengeladenen Momentum über die Klimakrise sprechen.
Weil es wahrscheinlich auch wesentlich schwieriger ist, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, ich glaube, da müsste man kurz darüber sprechen, welche Art von Aufmerksamkeit. Denn den Menschen ist durchaus nach wie vor bewusst, wie gefährlich und groß die Klimakrise ist, wie schnell sie vorankommt. Das zeigen auch ganz neue Umfragen. Das ist jetzt nicht, als wäre die Klimakrise aus dem Bewusstsein der Menschen herausgedrängt worden. Medial und politisch hingegen ist das schon etwas der Fall. Also immer wieder melden sich so entschuldigende Journalistinnen bei mir und sagen, ja, die Klimakrise, das kann man gerade nicht so viel machen, als sei es jetzt irgendwie das Problem der Klimakrise, dass sie nicht spannend genug ist, man könnte nicht über sie berichten. Und politisch erlebt man eben eine Art Ressourcenkampf, wo die Energie hingeht und die wird entsprechend sehr, sehr einseitig auf Corona gelenkt. Wobei man ja auch feststellen muss, dass die Corona-Krise an sich keine alleinstehende Krise ist und sie durchaus mit der Klimakrise zusammenhängt.
Inwiefern?
Naja, zum einen sprechen wir über die Ursachen von Corona. Das tut man selten. Das ist kein beliebtes politisches Narrativ. Aber wenn man genau hinguckt, und ich finde das eine sehr hilfreiche Perspektive, stellt man eben fest, dass die Corona-Pandemie für viele zwar überraschend kam, aber keinesfalls eine Überraschung war. Die Zoonosen, insbesondere die durch Fledermäuse übertragen werden, die sind eine Gefährdung, die schon seit Jahrzehnten betrifft. Davor hat die WHO gewarnt, davor haben auch deutsche Expertengremien gewarnt. Man erlebt eben, dass der Raubbau, das Wüten der Menschen bis in den letzten Flecken Wildnis rein Konsequenzen hat. Und das irritiert natürlich. Man hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass die großen Krisen des 21. Jahrhunderts unter anderem in Form von wandernden Fledermäusen daherkommen. Aber das ist eben der Fall. Das heißt, an der Stelle kommt eben der Artenschwund, der Flächenfraß der Menschen, das ökologische Räubern zusammen mit der Klimakrise und eben der pandemischen Gefahr, in der wir sind, grundsätzlich.
Das heißt, für Sie hängt das einfach direkt zusammen und nicht nur irgendwie über Umwege?
Naja, für mich und eben aber auch halt biologisch. Also das ist ja keine Meinung, die ich habe, sondern das sind wissenschaftliche Zusammenhänge, die bestehen. Und die Frage ist eben, ob man es wagt, dorthin zu gucken und dann vielleicht auch entsprechende Schlüsse zu ziehen.
Beim Thema Klimakrise und bei den Themen, auf die Sie gerade auch trotz Corona-Krise aufmerksam machen, da geht es zum Beispiel um das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2. Da protestieren Sie und versuchen sozusagen Corona-konform zu protestieren. Also keine großen Demonstrationen, sondern nur kleine Aktionen. Inwieweit klappt das?
Wir machen da gemischte Erfahrungen. Also zum einen fände ich es erstmal schön, würde man in einer pandemischen Lage, in der wir sind, sich vielleicht darauf einigen, für einen Moment das Klima zerstören sein zu lassen. Das wäre vielleicht auch ein Modus, den man finden könnte. Und ich fände es eigentlich angemessen, wenn man den Menschen sozusagen, wenn man die Menschen davon abhält, durch sinnvolle Maßnahmen, wie sie ja sind, politisch laut zu werden, sich zu organisieren, auf die Straßen zu gehen, wäre es eigentlich wünschenswert, finde ich zumindest, wenn man ein bisschen weniger Gründe bereitstellt, protestieren zu wollen.
Das heißt dann ganz konkret, alles, was derzeit als klimaproblematisch sozusagen angesehen wird, einfach sein zu lassen? Also ist das machbar? Ich meine,
naja, man könnte sich ja zum Beispiel darauf einigen, zu sagen, hey, wir sind hier in einer pandemischen Zeit, wir haben gemerkt, wir haben es irgendwie an diversen Dimensionen übertrieben. Könnten wir Corona bewältigen und nebenbei vielleicht nicht weiterhin die Klimakrise befeuern, sondern eben einen klimagerechten Corona-Modus finden? Das heißt, an den Stellen, wo die Dinge zusammenkommen, zum Beispiel in Form von Subventionen für Unternehmen, verbinden wir zum Beispiel Bedingungen für Emissionssenkungen mit unseren wirtschaftlichen Hilfen. An anderen Stellen, wo wir praktisch drauf und dran sind, noch die Klimakrise weiterhin zu verschärfen, tritt man in den Modus der Entschleunigung und sagt, hey, die Dörfer im Rheinland, müssen wir die jetzt eigentlich noch abbaggern, nachdem Studien zeigen, dass es überhaupt nicht notwendig ist, energiewirtschaftlich? Oder eben in Mecklenburg-Vorpommern könnte man sich durchaus fragen, wie man das eigentlich noch rechtfertigen kann. Diese Projekte von denen wir wissen, dass sie energiewirtschaftlich eben nicht relevant sind und auf der anderen Seite ein solches Gefährdungspotenzial für die Klimakatastrophe bilden. Und wir stellen fest, wie schlecht Regierungen darin sind, multiple Krisen gleichzeitig ernst zu nehmen. Nun sind wir in einer Zeit der multiplen Krisen, wir werden es irgendwie lernen müssen. Und in dem Sinne wäre es eine logische Konsequenz zu sagen, wir beschleunigen Krisen nicht an einer Stelle, während wir eigentlich probieren, mit ihnen klarzukommen.
Trotzdem könnte man natürlich auch genauso sagen, naja, wir sehen jetzt eigentlich an dieser Corona-Pandemie, dass die Politik ja durchaus in der Lage ist, zu agieren. Also da werden jetzt ja schon Milliarden von Geldern in die Hand genommen und da wird quasi agiert. Das könnte ja auch ein positiver Aspekt sein, dass man sieht, ja, die Regierungen sind in der Lage, wenn es notwendig ist, durchaus zu agieren, durchaus was zu machen.
Das ist sicherlich eine sehr wichtige und eine sehr gute Botschaft. Wenn man will, wenn man wirklich, wirklich will, kann man Krisen ernst nehmen. Und das ist wichtig für alle Menschen, die Interesse daran haben, noch länger auf einem sicheren Planeten zu leben. Das ist eine wichtige Botschaft. Und es zeigt aber eben auch, dass man die Klimakrise in dem Sinne niemals ernst genommen hat. Das war immer eine rhetorische Frage. Es waren immer symbolische Gesten, hinter denen aber nicht die entsprechenden Handlungen stehen.
Woran liegt das, Frau Neubauer? Ich meine, eigentlich haben wir ja schon gesagt, es gibt Untersuchungen auch von der UNO, gerade eine Umfrage. Weltweit wird das Thema Klima als wichtiges erkannt. Warum passiert dann da nichts?
Naja, zunächst, weil man sich in der Klimafrage darauf verständigt hat, einen großen Teil, einen wichtigen Teil der Geschichte auszulassen. Worüber also gesprochen wird, ist normalerweise zumindest, wie viel Klimaschutz kann man den Menschen zumuten? Und dann wird abgewogen, da wird gesagt, ja, hier mit den Arbeitsplätzen und eigentlich haben wir doch keine Lust drauf. Und ach, wenn man den Leuten jetzt irgendwie noch mehr zumutet, dann flippen die vielleicht aus und wählen alle die AfD oder was auch immer dazu kommt. Auf jeden Fall spannende Gespräche, die wir da im Hintergrund führen. Und was aber in dieser Geschichte nicht vorkommt, ist die Klimakrise als eigentliche Katastrophe, vor der wir uns schützen müssen. Also das Projekt Menschheitsrettung, das Projekt Lebensgrundlagen erhalten, das Projekt saubere Umwelten schaffen, damit Menschen gesund bleiben können, das Projekt Artenvielfalt erhalten. All das wird überdeckt von sozusagen einer großen Verneinung. Nein, ihr dürft das nicht, ihr müsst darauf verzichten, darauf müsst ihr verboten werden.
Weil die Politiker immer nur zu kurzfristig gucken oder woran liegt es?
Ja, weil man eben sozusagen zu spät einsteigt. Wenn die Leute das Gefühl haben, Klimaschutz ist so ein teures Hobby, was man irgendwie machen kann, wenn man Zeit und Lust hat, dann entwickelt sich eine Art Freiwilligkeit in der Sache. Also Klimaschutz können wir machen, müssen wir aber nicht.
So eine Art Add-on, wenn ich sonst nichts Wichtigeres oder Passendes zu tun habe?
Genau, und erst wenn Klimaschutz im direkten Kontext der Klimakrise besprochen wird, können wir überhaupt erst feststellen, warum wir das denn machen, warum wir diese Mühen auf uns nehmen, warum die Zeit so drängt, warum es so wichtig ist, schnell zu handeln, konsequent zu handeln, holistisch zu handeln. Das heißt, genau, also wir erleben ein großes Problem in den Narrativen, die genutzt werden, in der politischen Erzählung. Und das spielt natürlich, so meinen es zumindest große Parteien in diesem Land, den herrschenden Kräften in die Karten, die sagen, naja, Klimaschutzkinder, jetzt geduldet euch ein bisschen, wir haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun.
Weil auch einfach diese Interessen, das sind dann Geldinteressen oder was, die dahinter stehen, das ist das, was sie vermuten? Oder sonst könnte ja jeder Politiker auch sagen, wir gehen das jetzt an.
Genau, das ist natürlich ein großer Trugschluss, denn das sind auch gute, wichtige Studien, die gerade rausgekommen sind, zum Beispiel in der globale Klimarisikoindex, der nochmal aufzeigt, wie unbezahlbar das Ganze eigentlich ist. Also wir erleben eben nicht nur menschliches Leiden, sondern tatsächlich eine Krise, die eigentlich genau jenseits von dem steht, was man noch mal bezahlen kann. Das heißt, rein aus Geldperspektive zu argumentieren, das geht gar nicht auf. Vielmehr, glaube ich, erleben wir eine unglaublich beharrliche Gewohnheitsmacht, und zwar die Gewohnheit, den fossilen Produktivismus zu fördern, da wo es geht, so sehr wie es geht. Und sich damit ganz, ganz kurzfristig politische Gewinne einzukaufen.
Und weil alle zu bequem sind, oder wie habe ich das zu verstehen?
Naja, es gibt in einem politischen System ja kaum Anreize, zumindest derzeit nicht, kurzfristig politischen Klimaschutz umzusetzen. Wir denken in Legislaturperioden, man denkt oftmals in Wahlkreisen, Ländergrenzen. In die Grammatik der derzeitigen politischen Logiken passt die Klimakrise als Herausforderung eigentlich überhaupt nicht rein. Man müsste sich ganz neue Incentivierungsmaßnahmen, aber vielleicht auch Sanktionierungen überlegen, um das zusammenzuführen. Und daraus, aber das passiert natürlich erst an dem Punkt, wo man sich entschieden hat, gut, wir wollen das annehmen. Dazu, ich glaube, das ist wichtig zu betonen, kommt schon auch ein mittlerweile erschreckendes Unwissen darüber, was die Klimakrise eigentlich bedeutet und was auch der Preis ist, der schon heute bezahlt wird. Es ist ja nicht so, als würde die Klimakrise in Deutschland nicht stattfinden. Es ist nicht so, als würden Menschen das nicht spüren, dass da irgendwas nicht aufgeht. Im Gegenteil, die allermeisten Menschen, so scheint es, haben schon lange nicht mehr das Gefühl, Teil von einem zukunftsfähigen, fortschrittlichen Projekt zu sein, von etwas, was uns tatsächlich rüstet und resilienter macht, sondern vielmehr hat man das Gefühl, man tritt nach unten, probiert irgendwie das Schlimmste zu verhindern und gerade so eben klarzukommen.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, warum die Politiker vielleicht nicht den entscheidenden oder die entscheidenden Schritte tun oder vielleicht auch Unternehmen nicht. Was ist denn der Grund, der Sie dazu bringt, für dieses Thema tatsächlich auf die Straße zu gehen und nicht nur das, sondern im Grunde einen großen Teil Ihres Lebens dafür jetzt derzeit zu widmen?
Ja, ich werde ganz viel gefragt, ob es so einen Moment gab, in dem ich entschieden habe, jetzt werde ich Klimaaktivistin. Und zunächst glaube ich nicht so sehr an diesen Moment, es ist eher ein Prozess, den ich sehe. Verschiedene Stationen dieses Prozesses sind natürlich eine Art Erkenntnis darüber, in was für eine Art von Krise wir sind. Viel wichtiger, glaube ich, aber ist auch die Erkenntnis darüber, dass es eben überhaupt keinen Plan gibt, uns davor zu retten. Also, dass wir Menschen uns selbst in einen Punkt gebracht haben, in dem völlig unklar ist, wie lange das noch gut gehen kann mit uns auf dem Planeten. Und das ist nun mal der einzige, der uns gerade zur Verfügung steht. Dazu kommt eben auch die Erkenntnis, dass niemand in einer kollektiven Krise unbeteiligt ist. Also es gibt ganz viele Menschen, die mir erzählen, ja, Luisa, das finde ich interessant mit dem Klima, aber es ist wirklich gar nicht meins. Und ich denke, ja, es wäre auch nicht meins geworden, nur geht es nicht auf. Wir sind alle Teil von einer fossilen Welt, die sich ganz schnell und erfolgreich im besten Fall auf den Weg machen muss in ein dekarbonisiertes Zeitalter. Und dazu kommt eben auch die Feststellung, dass es tatsächlich nicht so ist, als seien wir ersetzbar, sondern dass es auf jede einzelne Person ankommt, für sich zu entscheiden oder für sich zu reflektieren vielmehr, welche Rolle nehme ich ein in dieser globalen, kollektiven Krise, in dieser Herausforderung, die fast nicht zu bewältigen ist, wenn wir nicht wirklich loslegen, und zwar zusammen.
Trotzdem ist natürlich die Frage, ich kann mich erinnern an Zeiten in meiner Kindheit und ich bin ein bisschen älter als Sie, da gab es immer den Spruch, ja, wir haben keine zweite Welt im Kofferraum. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass viele Menschen das erkannt haben, dass da offensichtlich was passieren muss. Und trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob ich sage, hey, ja, finde ich wichtig, oder ich widme quasi mein Leben dem Ganzen. Also schon nochmal die Frage, was ist Ihre Motivation?
Vielleicht zwei Dimensionen dazu. Das eine ist, ich habe über die Klimakrise gelernt und das allererste Gefühl, was ich hatte, war ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich fand es total ungerecht, dass ich mein Leben, ob ich das jetzt bewusst entscheide oder ob ich das nicht tue, mit der Klimakrise und in der Klimakrise verbringen werde, obwohl ich vergleichsweise wenig dazu beigetragen habe. Das ist jetzt sagen auch eine Kumulation an Emissionen, die da angehäuft wurde und dann praktisch auf die Schultern von jungen Menschen vor allem gelegt wurde. Das ist das eine. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, wie privilegiert ich bin, dass es mir so gut geht, dass ich eben nicht auf einem Teil der Welt geboren bin, der schon heute so dermaßen beeinträchtigt ist von der Klimakrise, dass sich ganz, ganz andere, viel lebensnähere Fragen stellen. Das ist das eine. Und das ist ein Gefühl, was mich in dem Sinne wach gehalten hat. Und ich fand es schwer, mit meinem Verantwortungsbewusstsein zu vereinbaren, an der Stelle zu sagen, ja Leute, ihr guckt mal, wie ihr klarkommt und ich mache mir ein gutes Leben. Das konnte ich nicht gut vor mir rechtfertigen. Und das andere ist, dass ich vor ein paar Jahren sehr große Verlusterfahrungen gemacht habe. Mein Vater ist gestorben an einer tödlichen Krankheit, einem Tumor. Sehr schnell und sehr rapide. Und in dem Augenblick, als mein Vater mir erzählt, dass er eben diese Diagnose hat, hat sich schon auch meine Weltwahrnehmung ein Stück verändert. Auf einmal ist das, was ich für selbstverständlich und für so sicher empfunden hatte, eben die Eltern, die immer da sind, die sich kümmern, die das gut meinen mit mir, das hat sich sehr verschoben. Und diese Sicherheit war von einem auf dem anderen Augenblick eben total vulnerabel und im Zweifel dann gar nicht mehr da. Und das ist eine emotionale Erfahrung gewesen, die ich in einer ganz ähnlichen Art und Weise, in einer ganz anderen Dimension auch mit dem Planeten mache. Eine Erfahrung, die wir alle eigentlich machen, kollektiv, nämlich, dass das, was uns so selbstverständlich und so sicher wirkt, nämlich der Planet, die Lebensgrundlagen, die da für uns sind, die sind bald nicht mehr, die gefährden wir, die brechen wir in dem Sinne auf. Und als mein Vater gestorben ist, habe ich mich gefragt, was für eine Art von trauernde Tochter möchte ich sein? Und über die Zeit ist mir aufgefallen, dass eine Zeit keinesfalls Wunden heilt, sondern dass es eben Heilung ist, die heilt. Und ich habe mich entschieden, das anzugehen und die Person zu werden, von der ich glaube, dass mein Vater sich dafür gefreut hätte.
Also ein Stück weit quasi ist es auch, dass sie es auch für ihren Vater tun, aus der Erfahrung heraus, dass, ja, dass es, wie Sie eben gesagt haben, Alltäglichkeiten ganz schnell weg sein können?
Ich glaube nicht für meinen Vater, wenn, würde ich eher sagen, vielleicht durch meinen Vater oder durch eben das Ende von meinem Vater, das zumindest ja erdliche Ende. Es geht mehr darum, dass ich praktisch auf einer ganz persönlichen, familiären Ebene das Ende der Illusion erlebt habe. Der Illusion, dass eben alles selbstverständlich ist und dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, dass Sicherheit einfach ist und nicht gefährdet werden kann. Und daraus hat sich eben für mich in der Klimakrise und je mehr ich auch darüber erfahren habe, ein emotionales Muster vielleicht entwickelt. Ich habe eine Art von emotionalem Verlust nochmal erlebt, nämlich als ich festgestellt habe, wie vulnerabel dieser Planet ist und wie gefährdet auch die Perspektiven sind für junge Menschen, auf ihm alt werden zu können in einem sicheren Umfeld.
Glauben Sie, brauchen Menschen solche Erfahrungen, um tatsächlich die Wichtigkeit zu erkennen?
Oh nein, keinesfalls, das wäre ja tragisch. Im besten Falle vielleicht lernen wir ein bisschen voneinander und lassen uns voneinander inspirieren und stellen auf unsere ganz persönlichen, unterschiedlichen Arten und Weisen fest, wie viel es eigentlich zu bewahren gibt.
Braucht es vielleicht trotzdem sowas wie Vorbilder oder so eine Art Identifikationsfigur, damit sich Menschen dem anschließen können?
Es ist leicht anzunehmen, dass was man selbst macht, eben keinen Unterschied macht. Und es ist leicht zu verkennen, dass wir Menschen mehr sind als Konsumentin. Also oftmals verklären wir gerade im Kontext der Klimakrise oder reduzieren unseren Handlungsspielraum auf genau das, was wir bei Betreten des Supermarktes machen. Und daraus resultieren dann eben diese minimalen, fast schon lächerlichen Konsumfragen im Klein-Klein.
Wobei das ja auch schon zumindest eine Macht ist, die man auch als Konsument hätte, wenn man sagt, man entscheidet sich nur noch für X oder Y Produkte, ne?
Genau, und gleichzeitig werden neue Kohlekraftwerke angestöpselt und Gaspipelines gebaut, denn was wir ja sind neben unserem Dasein als Konsumentin, ist eben auch unser Dasein als politisches Wesen, als politische Macht, die wir haben, als politische Stimme, die wir sind und die eben so sehr wächst, wenn wir uns entscheiden, uns zusammenzutun. Und wenn wir uns überlegen, was die wichtigste private, persönliche Entscheidung war, die Menschen im Jahr 2019 getroffen haben, dann war das nicht der Gang zum Supermarkt, um etwas plastikreduziert vegetarische Leberwurst einzukaufen, sondern es war die Entscheidung von vielen hunderttausenden Menschen, ganz persönlich, ganz privat am Freitagmorgen zu sagen, heute mache ich einen Unterschied. Und die Menschen, die das persönlich für sich im ganz, ganz Kleinen getroffen haben, haben dann gemeinsam einen gewaltigen Unterschied gemacht. Das heißt, zurück zu der Frage, vielleicht sind es Personen, die das vorleben, die einen inspirieren, auch Menschen aus dem nahen Umfeld. Aber vielmehr, glaube ich, ist es die Perspektive, dass wir etwas verändern können und wie wir etwas verändern können. Dass wir auf die Straße gehen, ist ja nicht motiviert, weil es ganz schlecht steht um den Planeten, sondern weil es nicht so bleiben muss. Und das ist die entscheidende Erzählung, die den großen Unterschied machen kann. Das Bewusstsein dafür, dass die Dinge eben nicht vorgefertigt sind. Dass das Entfernen vom deterministischen Zukunftsbild hin zu einem possibilistischen Zukunftsbild. Ganz viel ist möglich, aber dafür müssen wir eben kämpfen.
Und das machen Sie aus Ihrer Sicht mit Fridays for Future. Das ist momentan natürlich ein bisschen eingeschränkt wegen Corona. Eine Person, die Sie da wahrscheinlich ein Stück weit auch inspiriert hat, ist Greta Thunberg. Die haben Sie 2018 kennengelernt. Wie ist denn Ihr Verhältnis?
Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Wir sind befreundet, würde ich sagen. Wir sprechen regelmäßig, wir tauschen uns viel aus. Wir machen natürlich auch viele Erfahrungen gemeinsam. Also viele Gipfel haben wir zusammen besucht und Regierungschefs und Chefinnen getroffen. Das verbindet natürlich auf eine gewisse Art.
Sie hören das SWR-Zeitgenossen-Interview mit Luisa Neubauer. Frau Neubauer, jetzt haben wir über Greta Thunberg auch gesprochen. Sie selbst, Sie sitzen immer mal wieder in großen Runden mit Politikern und Sie sind noch relativ jung, müssen denen die Stirn bieten, die da eigentlich rhetorisch geschult sind. Wie ernst genommen fühlen Sie sich?
Ich glaube immer, dass die Frage an sich wirkt für mich immer ein bisschen rhetorisch. Weil natürlich würde man das nicht jemanden fragen, von dem klar ist, dass er oder sie ernst genommen wird.
Naja, da kommt eine junge Frau, die natürlich einen anderen Background hat, sage ich mal, als jetzt ein Politiker, der seit 30 Jahren im Bundestag sitzt und quasi gewohnt ist, jeden Tag dort in politischen Talkshows Rede und Antwort zu stehen. Deshalb, ja, wäre es eine Frage nicht nur an Sie als Person, sondern einfach, ja, als junger Mensch, der auf einmal dem rhetorisch Geschulten gegenüber sitzt und ja doch von dem letztlich medial das Gleiche erwartet wird, nämlich dem Pauli zu bieten.
Also ich bemühe mich natürlich, ganze Sätze zu formen. Ich glaube, dass die Erscheinung von jungen politischen Frauen, die eben nicht in einer klassischen politischen Machtposition sind, sondern eine Art zivilgesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein oder politisches Bewusstsein an den Tag legen. Die Erscheinung an sich, glaube ich, überwältigt manche, wenn ich das so sagen kann. Ich glaube, es ist für gerade männliche Boomer in der Politik, glaube ich, manchmal sehr unverständlich, warum sie sich ausgerechnet mit uns auseinandersetzen müssen. Und in dem Sinne auch manchmal etwas irritierend, die Erfahrung, dann weicht man auch schnell aus, weigert sich über die Themen zu sprechen, sondern bespricht, weiß ich nicht, meine Karriereoption oder warum wir denn in dem Ton mit ihnen sprechen oder so und sozusagen reduziert die Inhalte auf Formalien. Das ist, glaube ich, ungewohnt für viele und macht es manchmal gar nicht so leicht, auf den Punkt zu kommen. Gleichzeitig ist eben auch die Erscheinung von uns, also von jungen politischen Menschen in dieser Welt, also in dieser politischen Welt, auch Resultat davon, dass sich was viel Größeres verschiebt. Lange Zeit wurde Macht und Weisheit vor allem mit der Zeit begründet, die man schon auf dem Planeten verbracht hat. Und mittlerweile wird eben auch das Recht, sich auszudrücken, das Recht zu intervenieren, damit begründet, wie viel Zeit man noch zukünftig auf dem Planeten verbringen möchte. Und diese große Verschiebung wird eben so sehr deutlich diese Tage und ist natürlich sehr, sehr unbequem für viele, das verstehe ich schon, die eigentlich damit gerechnet haben, dass sie da ganz sicher im Sattel sitzen und eigentlich sich nicht mehr so wahnsinnig viel rechtfertigen müssen von irgendwelchen jungen Menschen, die ja in Anführungszeichen noch nichts geleistet haben für dieses Land.
Jetzt haben Sie ja eine ziemlich große Fangemeinde. Ich glaube, 223.000 Abonnentinnen auf Instagram beispielsweise. Das ist nur ein Beispiel natürlich. Von daher stehen Sie ja durchaus nicht alleine da. Trotzdem haben Sie immer mal wieder Anfeindungen. Sie haben es eben schon gesagt, da muss sich der ein oder andere irgendwie, findet es komisch, sich rechtfertigen zu müssen vor der jungen Generation. Wie gehen Sie mit diesen Anfeindungen zum Teil auch um?
Ja, also ich finde es natürlich merkwürdig, dass es so normal ist. Ich kenne kaum jemanden in der politischen Öffentlichkeit, der oder die jung ist, eine Frau ist und noch keine Morddrohung bekommen hat zum Beispiel. Das ist irgendwie, gehört so zum Packet dazu. Und das stellt natürlich ganz, ganz viele Fragen von wegen, was für eine Gesellschaft akzeptiert das so, normalisiert das so, wer bringt diesen Menschen bei, dass es okay ist, das zu tun, wer interveniert nicht rechtzeitig. Das macht mir natürlich irgendwie Sorgen in gewisser Weise und gleichzeitig probiere ich natürlich die Energie zu reduzieren, die ich damit verbringe und lese mir jetzt nicht ewig lange Kommentarspalten durch, sondern stelle fest, der Hass von Hans-Jürgen, der nachmittags um 4 Facebook-Rants gegen mich schreibt, das ist das Problem von Hans-Jürgen, das ist nicht mein Problem, das ist sein Hass, sein Problem und ich möchte wirklich oder ich gebe mir wirklich Mühe, meine Energie und Kraft dorthin zu lenken, wo ich denke, dass sie wirklich konstruktiv wirken kann, wo ich einen Sinn sehe, wo ich das Gefühl habe, Teil von etwas Bejahendem, von etwas Menschenfreundlichen zu sein.
Haben Sie das Gefühl, Sie werden gut genug geschützt?
Ja, es entwickelt sich eine Art Infrastruktur, glaube ich, die jetzt von der viele nutzen können. Also es gibt Organisationen wie HateAid, die dann klagen, die das alles irgendwie online monitoren. Ich werde natürlich irgendwie auch geschützt, wenn ich öffentlich irgendwo spreche und sowas. Das ist schon gut und wichtig, auch nicht zu unterschätzen. Vor allem ja, weil ich sozusagen ja auch in gewisser Weise eine Art Verantwortung trage, keine Ahnung, für meine Mutter zum Beispiel, von der ich schon möchte, dass sie sich nicht ewig sorgen muss, wenn ich irgendwo streike. Das heißt, ich bemühe mich sehr, dass ich da das Sorgenpotenzial für meine Familie gering halte und entsprechend ganz brav da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen und sowas mache. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich finde, für mich persönlich ist die große Frage nicht, was fühle ich jetzt genau, wenn ich Hasskommentar Nummer 3004 lese, sondern ich frage mich, was für ein Umfeld ist das, was so konsequent und auch erfolgreich gerade junge Menschen davon abhält, im Zweifelsfall sich ebenfalls einzubringen.
Oder abhalten will, ne?
Also ja, und insbesondere auch junge Frauen einschüchtert. Und es wird der Preis, sich zu beteiligen, was ihr was so wünschen würdet, wert, der steigt damit einfach so enorm. Und das beunruhigt mich viel, viel mehr.
Also Morddrohung, das ist ja völlig klar, das ist was überhaupt nicht geht. Ansonsten gibt es natürlich auch immer mal wieder Kritik, wo man sagen kann, okay, damit kann man sich vielleicht, also wenn es inhaltliche Kritik ist, vielleicht auch auseinandersetzen. Wenn dann Fragen kommen zu, weiß ich nicht, persönlichem Verhalten, dann gab es mal diesen Hashtag Langstrecken-Luisa. Wie gehen Sie damit um? Weil ich meine, Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen keine Klimaheilige sein, aber da muss man ja drauf reagieren.
Ja, genau, da muss man definitiv differenzieren zwischen Kritik und Hass. Und ich habe jetzt wirklich ausschließlich von Hass gesprochen, von Hetze und all dem. Kritik, insbesondere konstruktive Kritik, ist natürlich ganz wichtig. Also ich würde sagen, essentiell für das, was ich und wir machen, weil gewisserweise reagieren ich und wir natürlich auch auf Stimmung, auf Fragen im Raum, auf Unsicherheiten, auf Ungeklärtheiten. Und eine ganz große ungeklärte Angelegenheit ist eben diese Ambivalenz, in der wir alle leben, unweigerlich in einem fossilen Kapitalismus, bei dem wir alle Teil davon sind, einer nicht nachhaltigen Welt, in der wir uns wiederfinden auf der einen Seite und eben den Maximen, also der Idee, dem Ideal einer klimagerechten Zukunft, auf die wir hinarbeiten. Und das heißt, wir befinden uns in einer ganz unangenehmen Ambiguität. Wir das Aushalten von dem sozusagen notwendigen oder von das Aushalten davon, dass es unmöglich ist, ein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Welt zu führen auf der einen Seite und gleichzeitig das Streben danach. Und das sorgt halt eben für Irritation. Das verstehe ich auch bei vielen, die sagen, hey Luisa, wieso kannst du denn eigentlich ein iPhone haben und gleichzeitig darüber reden, dass wir, keine Ahnung, fossile Wachstumsparadigmen überwinden müssen? Ja, das stimmt. Das ist eben diese Ambivalenz, die es auszuhalten gilt und bei der es auch einen guten Modus zu finden gilt. Und ich probiere das in dem Sinne auch etwas, oder ich probiere das auch nach außen zu tragen, dass es eben dieses perfekte nachhaltige Leben in einer nicht nachhaltigen Welt nicht gibt. Und viel schlimmer noch, dass es fast strategisch geworden ist, Menschen sozusagen in so neoliberalen Self-Performer-Sprüchen dahin zu treiben, dass sie eben 100% ihre Energie dort lassen, wo man sich palmölfreie Auftrüche kaufen kann. Wobei wir ja wissen, dass es die wichtige, die notwendige Energie braucht im politischen Wandel, in der politischen Bewegung, in der Mobilisierung. Und ich wünsche mir so sehr, dass Menschen, die sich fragen, wie kann ich ökologisch leben, diese Fragen als energiespendend angehen und sich fragen, macht es mir eigentlich mehr Spaß, vielleicht Fahrrad zu fahren? Lebe ich damit gesünder? Habe ich da irgendwie einen produktiveren Tag danach? Kann ich das als eine Bereicherung in meinem Leben verstehen? Und dann Energie schöpfen, um sie dorthin zu tragen, wo sie so notwendig ist, eben an den großen systemischen Hebeln.
An den großen systemischen Hebeln und nicht immer nur im Klein-Klein verharren.
Genau, und das ist, wie gesagt, das habe ich auch eingangs hier schon erzählt, ist es nicht so, als seien die privaten Verhaltensänderungen nicht entscheidend. Denn eine von diesen Verhaltensänderungen ist eben zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, ich gehe auf einen Klimastreik oder nicht. Und natürlich ist es auch eine Entscheidungsfrage, wie viel Fleisch esse ich im Jahr, wohl wissend, was da sozusagen hinten dran kommt. Nur ist im Idealfall, finden wir einen Modus, in dem wir möglichst wenig Energie in den kleineren Fragen lassen müssen und uns dann eben darauf einlassen, dass das hier eine systemische Frage ist und systemische Antworten braucht.
Ein Kritikpunkt, der ja immer mal wieder auch kommt, heißt ja, Sie seien Mitglied bei den Grünen. Das sind Sie ja auch, haben Sie auch nie irgendwie einen Hehl draus gemacht. Warum sind Sie in der Partei?
Ja, ich bin dabei getreten, das war lange vor Fridays for Future, in der Zeit, wo es wirklich überhaupt keine ökologischen großen Debatten gab. Und ich mich kurz nach der Wahl von Donald Trump, das war auch dann irgendwie in der Brexit-Zeit, gefragt habe, was heißt es eigentlich, Demokratin zu sein? Und damals habe ich mich auch schon mit Fragen des Kohleausstiegs beschäftigt und damals war eine ganz populäre Antwort, dass ein Kohleausstieg in Deutschland nicht möglich sei, weil das die Menschen nicht wollen würden, weil die einzige Partei, die das propagieren würden, ja die Grünen seien und die haben nur so und so viele Mitglieder. Und das fand ich irgendwo so lächerlich und gleichzeitig dachte ich, naja, die Zahl hat irgendwie doch eine Macht. Und in dem Sinne würde ich alle Menschen ermutigen, sich überlegen, einer Partei beizutreten. Nicht zwangsläufig, weil man die Partei ununterbrochen wählt oder das immer so gut findet, aber weil es eben so ein großer Teil ist von Demokratien, von parlamentarischer Arbeit. Und ich es auch schon wichtig finde, das zu unterstützen. Ich bin ja aber in keiner Weise aktiv. Ich habe keinen Posten. Wir sind als Bewegung überparteilich, das bin ich auch. Und genau, das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin dann kein Zugzwängen oder sowas.
Jetzt ist es aber ja so, dass Fridays for Future beispielsweise nicht im Bundestag sitzt. Die Grünen aber natürlich tun es doch. Mhm. Und von daher ist auch die Frage, welchen Einfluss können die nehmen? Jetzt sind in diesem Jahr Bundestagswahlen, 6 Landtagswahlen. Mhm. Sehen Sie denn, dass die Grünen tatsächlich auch diese Anliegen von Fridays for Future vertreten und da einbringen können?
Also die Anliegen von Fridays for Future ist ja die Umsetzung von Regierungsabkommen. Also es sind sozusagen Self-Made-Versprechen, für die wir eigentlich uns sozusagen ja nur aussprechen und daran erinnern, dass es einfach sehr gut und wichtig wäre, dass
weil man sich daran hält. Weil Sie sagen eigentlich, die sind schon gegeben worden, ne? Beispielsweise.
Ja, auch die Grünen haben ja im Bundestag, jede demokratische Partei hat im Bundestag dafür gestimmt, das Pariser Abkommen umzusetzen. Klammer auf, das erklärt natürlich auch ein bisschen, also es verleiht natürlich auch zum politischen Verdruss, wenn man jetzt jungen Menschen erklärt, sie sollen doch bitte nicht so radikale Forderungen in den Raum stellen, während man eben auf Regierungsschreiben oder Regierungsversprechen verweist. Nun gut, die Grünen, naja, das ist, hängt natürlich von Bundesland zu Bundesland an den jeweiligen Regierungen ab. Es gibt nochmal eine große Diskrepanz zwischen Ankündigung und tatsächlicher Umsetzung oder Handeln. Ich würde jetzt kein pauschales Urteil oder noch viel schlimmer Versprechen oder sowas in den Raum werfen. Vor allem ist es ja aber so, dass einer der großen Gründe, warum es Fridays for Future gibt, ist, dass man viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, die ökologischen Fragen outgesourced an eine Partei, und das waren die Grünen. Und das hat erst ermöglicht, dass sich andere Parteien frei machen von den Fragen, meinen, sie seien nicht angesprochen, dass sie auch in die Gesellschaft hineintragen, diesen Modus, und einfach erklären, die Grünen würden ein Ökogramm machen und sich auch dem entsprechend erst dadurch sozusagen sich daraus noch einmal ganz anders abgrenzen konnten von den Öko-Fragen im Sinne von, wir schützen euch vor der bösen Verbotspolitik der Grünen. All das ist ja überhaupt kein hilfreiches und auch kein ehrliches Narrativ, aber das hat sehr gut funktioniert.
Aber das sehen wir jetzt ja eigentlich, dass sich das ändert. Also einige Parteien haben ja das Thema, zumindest mal, haben sie gesagt, das ist immer eine Frage von Ankündigung und Umsetzung, aber zumindest gibt es einige Parteien außer den Grünen, die das Thema zumindest aufnehmen und auch sagen, dass sie das in ihren Wahlprogrammen haben wollen.
Genau das ist es ja, wofür wir dieses Jahr so dringend kämpfen. Es reicht nicht zu sagen, source dieses, die Klimafrage, die auch sektorübergreifend relevant ist, die intersektional zu betrachten ist. Die kann man nicht outsourcen einer Partei. Das geht nicht auf, zwangsläufig nicht, sondern was es braucht, ist eben ein überparteiliches, ein demokratisches Selbstverständnis davon, dass man eben sich, dass man Paris einhalten möchte, dass man sich zum 1,5-Grad-Ziel bekennt. Und da braucht es eben alle demokratischen Parteien, die ihre eigenen Konzepte entwickeln. Und das ist atemberaubend. Es gibt in diesem Land gibt es kein schlüssiges, wissenschaftlich fundiertes Konzept dafür, wie eine konservative 1,5-Grad-Politik aussehen
könnte. Auch bei den Grünen nicht?
Nee, die Grünen machen ja keine, also die wollen ja im besten Fall, glaube ich, keine konservative Politik machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das wäre ja der Auftrag der CDU, genau. Das gleiche gilt für die SPD, die sich auch nicht entschieden hat, ob die jetzt eigentlich denken, mit dem Öko-Thema gewinnen oder verlieren zu können. Und deswegen lassen sie eben ihre materiellen Taten für ihre programmatische Unentschlossenheit sprechen. Und am Ende hat man halt irgendwelche Pipelines in Mecklenburg-Vorpommern, die Millionen Tonnen CO2 extra ausstoßen werden. Das heißt, die große Herausforderung für alle Parteien ist eben dieses Jahr eine schlüssige Erzählung zu finden, wie das aufgehen kann. Denn klar ist, die Leute werden dieses Jahr nach Klimagesichtspunkten abstimmen. Das zeigen die Umfragen, das zeigen die Studien. Die haben das keinesfalls vergessen über die Corona-Krise. Und ich bin in dem Sinne eher irritiert, wie wenig Bereitschaft seitens der Parteien jenseits der Grünen kommt, sich tatsächlich mal hinzusetzen und zu überlegen, wie machen wir das? Und dabei vielleicht ein ganz bisschen auf polemische hohle Narrative verzichten.
Ein Stück weit würde ja bedeuten, ein schlüssiges Konzept zu haben, dass man eben unter Umständen auch guckt, wie man nicht nur aussteigen kann, sondern wie man vielleicht auch andere Dinge dann kompensiert. Denn die Angst, Sie haben gesagt, die Menschen werden nach Klimagesichtspunkten schon auch abstimmen, aber wahrscheinlich auch nach anderen Gesichtspunkten, nämlich Arbeitsplätzen beispielsweise. Also wie strikt kann ein Plan sein? Kann der nur 1,5 Grad im Blick haben oder muss es nicht auch Kompromisse geben?
Also Kompromisse damit, was lebensfähige Ökosysteme betrifft, weiß ich jetzt nicht, das stelle ich mir jetzt schwierig vor. Man kann ja also sagen, das Verhandeln mit der Physik ist ja jetzt in dem Sinne nicht so richtig machbar. Also man kann jetzt nicht sagen, hey Leute, wir haben uns das angeguckt, wir haben entschieden, dass es doch ein bisschen zu viel ist mit dem 1,5 Grad, wir würden auf so eine 2,3 Grad-Politik hinsteuern. Sorry, dann haben wir eben sozusagen dann Pech gehabt für die Leute, die gerade da leben, wo die Lebensräume nicht bewohnbar sind. Das ist ja ein Kompromiss, also das Pariser Abkommen ist ja ein Kompromiss, der schon gemacht wurde. Man hat sich entschieden, hier ziehen wir die Linie, wir stellen fest, wir wollen eben nicht mehr in Kauf nehmen als eine 1,5 Grad wärmere Welt, maximal 2 Grad, wenn es gar nicht anders geht. Das ist das Leiden, was wir uns selbst als Menschheit zumuten, mehr nicht.
Aber Kompromiss heißt ja unter Umständen nicht nur, also wie Sie gesagt haben, Kompromiss nicht, was dieses 1,5 Grad-Ziel angeht, okay, aber dann vielleicht nochmal zu schauen, ja, also wenn man sich jetzt beispielsweise Gruppen wie Extinction Rebellion anguckt, die sagen, also das muss durchgesetzt werden, egal was es sonst kostet, kann man so radikal in Anführungszeichen jetzt verfahren oder verliert man dann nicht doch auch letztlich die Leute? Umsetzen muss man es ja schon.
Ja, diese Erzählung geht ja genau in dem Augenblick auf, wo man die Klimakrise dahinter ignoriert. Also das verändert sich ja ohnehin alles. Die Frage ist, oder es verändert sich sehr, sehr viel. Die Frage ist eben, ob man das Naturgewalten überlässt und Extremwettern Katastrophen oder ob man sagt, naja, gemeinsam als Weltgemeinschaft steuern wir eben gegen an und gestalten dann die Veränderungen, die wir tatsächlich sehen wollen. Und ich fände es ganz so, also ich fände es total verlockend, die Vorstellung, wie sähe das eigentlich aus, zum Beispiel in ein CDU-geframtes, industrielle, transformative Schemata Hinrichtung 1,5 Grad Welt. Wie kann das funktionieren? Wie können wir die Menschen dafür gewinnen? Was können wir für Versprechen machen? Wie sorgen wir dafür, dass eben diese Wandel, die so notwendig sind, die eingeleitet werden müssen, zu denen werden, die Lust machen, die Menschen inspirieren, die das eben schützen, was die CDU zum Beispiel für schützenswert empfindet. Das Gleiche gilt für SPD, das Gleiche gilt für Liberale, das Gleiche gilt für die Linken und die Grünen. Und daran aber, glaube ich, hakt es gerade enorm. Muss aber nicht so bleiben. Das heißt, im Idealfall sehen wir von diesen Ideen, von diesen Konzepten eben noch ganz, ganz viele dieses Jahr entspringen, die tatsächlich eben fundiert den Wandel befürworten. Das am Ende oder im Endeffekt wäre ja das Szenario, dass man dann dort sitzt in einem frisch gewählten Parlament und es fluten die Ideen, wie es gemacht werden kann. Und dann kann tatsächlich eine Debatte entbrennen. Wollen wir mehr davon? Wollen wir mehr davon? Wie machen wir das immer unter dem Gesichtspunkt, wir wollen Paris einhalten? Gerade jetzt wird diese Debatte überhaupt nicht bespielt, sie findet nicht statt. Und stattdessen wägt man halt ab, wie viel Klimaschutz können wir uns leisten oder wollen wir uns leisten, wie viel nicht. Ungeachtet der tatsächlich reellen Gefahr, vor denen wir uns schützen müssen, solange wir noch ein Stück weit Überlebensinstinkt als Menschen auf der Welt haben.
Also das 1,5-Grad-Ziel ist quasi nicht verhandelbar, aber es ist vielleicht verhandelbar, wie wir dahin kommen und welchen Weg wir gehen.
Das 1,5-Grad-Ziel wurde schon verhandelt. Das ist ja ein Produkt, was schon genau da ist und was von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja auch als eine sehr konservative Berechnung gewertet wird, in dem Sinne, dass man sagt, 1,5 Grad, das ist schon auch alleine das eine riesengroße Zumutung, bei der wir uns auf wirklich, wirklich Schlimmes gefasst machen müssen. Und wir sollten alles daran setzen, dass es nicht mehr dahin kommt.
Sie hören das SWR-Zeitgenossen-Interview mit Luisa Neubauer, der Umweltaktivistin. Schauen wir nochmal auf einen anderen Punkt. Es gibt ja oder gab immer mal wieder Versuche, zum Beispiel von Siemens-Chef Joe Kaeser, der sie gefragt hat, ob sie nicht in das Aufsichtsgremium der Firma für Umweltfragen kommen wollen. Ist das eigentlich ein Versuch der Vereinnahmung?
Ach, ich würde, glaube ich, jetzt nicht so viel reininterpretieren, was für ein Versuch das genau war. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich Tage mit füllen und man würde es nie ganz sicher wissen. In dem Sinne habe ich probiert, das Angebot erstmal so zu nehmen, wie es ist und daraus zu machen, was ich für sinnvoll halte. Und ich halte es eben für sinnvoll, dass in wichtigen Gremien Menschen mit Expertise etc. sitzen. Deswegen habe ich auch an Scientists for Future vorgeschlagen. Das ist aber kein Gremium, wo ich das Gefühl habe, da ist meine Zeit persönlich am besten aufgehoben. Nicht, weil ich nicht denke, hey, wir sind irgendwie auch in Gestaltungsfragen dabei, sondern weil ich glaube, dass es eben so wichtig ist, dass solange Siemens so fossil ist, es unabhängige Stimmen braucht, die auch tatsächlich unbehelligt in der Lage sind, den Konzern zu kritisieren oder auch dort Druck auszuüben, wo es notwendig ist.
Sie waren ja früher auch in der Kirche aktiv, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Inwieweit hilft Ihnen denn eigentlich Ihr Glaube bei der Arbeit, die Sie tun?
Also mein Glaube ist definitiv noch eine Art offenes Projekt, mit dem ich mich immer wieder beschäftige. Was ich in meiner Kirchengemeinde, ich war dort als Jugendleiterin aktiv, was ich zum einen eben so sehr lernen konnte, war das Zweifeln zu bejahen, also diese Zweifel, die wir eben auch jetzt haben, wie kann es gehen, wie soll es gehen, was mache ich für einen Unterschied, wer bin ich in dieser Welt, all das hat für mich sozusagen durch diese christlichen Züge was viel Freundlicheres und Einladenderes bekommen und was weniger Bedrückendes. Und auf der anderen Seite hat eben auch dort immer schon die Hoffnung eine so große Rolle gespielt. Die Hoffnung auf eine bessere Welt, die eben nicht naiv ist, sondern kämpferisch sein kann, wenn man das möchte. Das hat mich definitiv geprägt, neben übrigens natürlich ganz, ganz vielen Funktionen, die diese Gemeinde in meinem Stadtteil, der damals nicht so wirklich, das ist ein bisschen rougher an einigen Enden, sonst so gemacht hat, in Sachen Jugendeinbindung und Kinder von den Straßen runterholen.
Sie haben jetzt gesagt, Hoffnung ist für Sie ein Stichwort, was es sicherlich braucht für viele, gerade auch in der Corona-Krise und in der Klimakrise. Wie sieht denn Ihre Hoffnung aus?
Naja, ich glaube, das eine ist, dass man versteht, dass Hoffnung eben nicht selbstverständlich ist, sondern Hoffnung muss man sich gewisserweise erarbeiten. Und es ist leicht, in Anführungszeichen, die Hoffnung zu verlieren, aber es ist auch bequem. Denn Hoffen oder auch das zuversichtlich in die Welt zu gucken, hat ja etwas Mühsames, das sich aber dann lohnt, wenn man sich bewusst wird, dass es eben ein so wichtiger Treiber sein kann für das, was man macht. Ich glaube, für das, was wir vorhaben, ne, dieses Projekt Menschheitsrettung, für den Kampf für eine gerechtere, für eine klimagerechte Welt, braucht es so dringend die Vision, die Träume, die Hoffnungserzählung von der Welt, wie sie einmal werden könnte. Und das, was uns anzieht, das, was uns motiviert, das, was uns Lust macht, uns da reinzubringen in diese Angelegenheit, von der wir wirklich wissen, das erfahren wir auch gerade diese Tage alle, dass sie nicht leicht ist, dass sie nicht geschenkt ist, dass sie von uns verlangt, dass wir auch in harten Zeiten, zum Beispiel in pandemischen Zeiten, die Zähne zusammenbeißen, uns durchboxen und den Blick nicht abrücken lassen von dieser im besten Falle besseren Welt. Und dann, ich meine, ist halt so viel möglich. Das ist ja das Wunderbare. Wir wissen, dass es möglich ist, in einer Welt zu leben, wo Kinder wissen, dass sie auch noch in 50 Jahren sicher sind. Wir wissen, es ist möglich, auf einer Welt zu leben, in der die Arten nicht schneller aussterben, dass wir sie entdeckt haben, dass das Fahrradfahren ein befreiender und kein bedrohlicher Akt ist. Eine Welt, in der wir wissen, in jedem Supermarkt, in dem wir sind, gibt es keine Produkte mit Menschenrechtsverletzungen, in der die Schule den Kindern das beibringt, was sie brauchen für das Leben auf einer gerechten Welt. Und wo wir wissen, dass Arbeitsplätze für und nicht gegen die Zukunft arbeiten, wo wir Gesundheit anders definieren und feststellen oder nochmal ganz anders wagen, es Sinnfragen zu stellen. All das hat was, ja, ich finde, es hat was sehr Verzauberndes. Und ich finde, es ist mühsam, aber in meinen Augen lohnt es sich ebenso sehr, sich antreiben zu lassen von dem Anziehenden und nicht nur von dem Abschreckenden.
Das ist jetzt sozusagen Ihre Vision, Ihre Hoffnung gewesen, was möglich sein könnte. Die Frage ist, was glauben Sie, wo wir stehen, sage ich mal, in 2030, weil das immer so eine kritische Marke fürs Klima ist, die da genannt wird. Also wo glauben Sie, werden wir stehen?
Naja, im besten Falle machen wir oder gestalten wir bis dahin die Welt, die wir sehen wollen. Das ist ein Aushandlungsprozess. Das wird nur gehen durch ganz, ganz, ganz viel Willen, erstmal das Schlimmste zu verhindern, uns vor den Klimakatastrophen zu schützen. Und dann eine Gestaltungsfrage, die werden sich über demokratische Mehrheiten entscheiden. Da geht es darum, ja, tatsächlich die gesellschaftlichen Wege zu identifizieren, worauf sich die meisten Menschen einigen können. Und ich bin gerade jetzt, zu dieser Corona-Zeit, in der so deutlich wird, dass diese Gegenwartsversessenheit der Politik nicht mehr aufgeht, dass die Kraftlosigkeit der GroKo ein Ende nehmen muss und soll, zeigt sich nochmal ganz anders, was geht, wenn man dafür kämpft und auch was für Türen gerade offen stehen. Ich nehme es halt nur nicht für geschenkt. Also ich glaube, selten war es so unklar, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Und das ist der Moment, wo ich so sehr setze auf die Leute, die verstanden haben, was auf dem Spiel steht und wie sehr sie gebraucht sind.
Sie haben immer mal wieder gesagt, dass Sie nicht in die Politik gehen wollen, dass Sie sich da erstmal nicht sehen. Wo sehen Sie sich denn 2030?
Normalerweise werde ich nach der Bundestagswahl im September gefragt, für die ich sozusagen das Politische für mich ausgeschlossen habe, also das politische Mandat. Im Jahr 2030, we will see. Also ich glaube, genauso wie der Zukunftsentwurf, den wir da erleben werden, sehr offen ist, ist, glaube ich, auch mein persönliches Leben noch relativ offen. Ich hoffe sehr, sehr, dass ich zu dem Zeitpunkt zurückblicken kann mit vielen anderen auf ein Jahrzehnt, in dem wir ganz viel Wandel losgetreten haben, in dem wir ja bei Laune geblieben sind, auch in Zeiten, die nicht so viel Laune machen und uns nicht haben abbringen lassen von unseren großen Vorhaben, von der Hoffnung auf eine gerechtere Welt und uns davon haben motivieren lassen. Und idealerweise bin ich natürlich in einem Zustand, dass ich sagen kann, supi, wir brauchen keine Klimaaktivistin mehr, weil wir in Bahn sind, weil wir ökologische Routinen entwickelt haben, Selbstverständlichkeiten, wenn man sich auf Regierungen verlassen kann, weil die Wissenschaft gehört wird, weil Wirtschaften auf dem besten Weg in Richtung vollständige Dekarbonisierung sind. Und ich mich anderen Problemen und Herausforderungen zuwenden kann. Und wenn nicht, dann werde ich hoffentlich, im besten Falle sicherlich, irgendwo sein, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich nützlich machen.
Das heißt, 100% ausgeschlossen, für die Zukunft ist dann die Politik doch nicht?
Ja, das würde ich, glaube ich, wäre jetzt kontraproduktiv, das kategorisch auszuschließen. Das wird mir nämlich dann sicherlich in genau 10 Jahren dieses Interview vorgespielt werden. Und da will ich mal nicht so weit vorgreifen. Zu oft saß ich daneben Christian Lindner, als sein Video aus seiner Jugend vorgespielt wurde. Und ich habe mir in jedem Augenblick vorgenommen, solche Sachen nicht zu produzieren.
Frau Neubauer, vielen Dank für das Interview.
Gerne, gerne.